Ja, wie ihr seht, bringe ich heute Verstärkung mit. Nicht, weil ich mich so fürchte vor euch, sondern, ja, wie ist das gekommen? Petra hat ein Buch geschrieben, in dem sie feststellt, dass ihr Heiligenschein etwas schief sitzt. Und ja, jetzt hat sie ein zweites Buch begonnen und hat mir es dann zugesandt, damit ich es nach Tippfehlern durchforste. Bald aber fand ich gar keinen Tippfehler mehr, denn ich war einfach in das Buch hineingefallen. Und als ich dann wieder auftauchte, da kam mir der Gedanke, ja, wie wäre das, wenn sie eine Geschichte daraus vorlesen würde? Ich sagte ihr das, aber mein Vorschlag fand keine Begeisterung bei ihr. Aber anscheinend scheint das von Gott gewesen zu sein. Denn, ja, was ist dann passiert? Sie bekam eine Jahreslosung. 2. Timotheus 4, 17, dort steht: Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde. Oh. Gott hat Humor, was? Und alle, die aus den Nationen es hören möchte. Ja, so ist unser Vater im Himmel. Er hat immer Überraschungen bereit. Und ja, so danke ich dir, Vater, dass du jetzt der Petra beistehst und ihr den Mut und die Freude und all das schenkst, was sie braucht, damit sie das weitergeben kann, was du ihr gegeben hast. Ich bete um deinen Segen und um dein Reden und danke dafür.
Also, ich habe einfach eine Geschichte hier, die ich mit Gott erlebt habe, und das habe ich einfach aufgeschrieben, das lese ich euch jetzt vor. Die Geschichte heißt: Darf ich ehrlich sein? Eines Abends las ich ein Buch, in dem ein Mann über seine Erfahrungen im Himmel berichtete. Es faszinierte mich, obwohl mir der größte Teil des Inhalts nicht und nicht im Gedächtnis bleiben wollte. Er beschrieb den Himmel so faszinierend, dass sich richtige Bilder vor meinen Augen auftaten. Etwas später kam ich auf eine Stelle zu lesen, wo beschrieben wird, wie unzählig viele Engel die ganze Zeit Gott anbeteten. Und es machte sich, obwohl mir vollkommen bewusst ist, dass es im Himmel so sein wird, beziehungsweise so ist, ein leichtes, wenn auch kaum spürbares Unwohlsein in mir breit. Schnell las ich weiter und wurde verzückt, bis ich erneut auf Zeilen stieß, wo Gott abermals von Hunderten von Engeln immer nur angebetet wurde. Mein Unbehagen wuchs und ich konnte mir gar nicht vorstellen, woher dieses eigenartige Gefühl kam. Es schien mir einfach nur unangenehm. Ich vertiefte mich weiter in diese Erzählungen und wurde noch einmal in die himmlische Welt entrückt, bis Gott wiederholt von tausenden Engeln umringt, gelobt, gepriesen und angebetet wurde. Das war mir zu viel. Ich legte das Buch beiseite und lag etwas trotzig in meinem Bett. Eine Stimme in mir machte sich breit. Warum will Gott überhaupt ständig angebetet werden? Ist das nicht ein bisschen eigenartig? Ja, stimmt eigentlich. Warum will er das? Eine leichte Abneigung Gott gegenüber machte sich in mir bemerkbar, die mich jedoch sofort aufschrecken ließ. Herr, hilf mir. Ich will so nicht fühlen. Schon gar nicht will ich diese negativen Gedanken über dich in mir haben. Sofort begann ich, gegen diese bösartige Regung, die ja sicherlich nur vom Feind eingegeben werden konnte, zu beten. Immerhin ist es ja Gott. Gott der Allmächtige, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hier gepriesen wird. Und steht ihm ja schließlich und endlich auch zu, angebetet zu werden. Ja, denn genau so haben wir es gelernt, so steht es geschrieben und Punkt. Da gibt's keine Diskussionen und negativen Emotionen, sie müssen sofort ausradiert werden und Schluss. Nur was ist dieses Unbehagen in mir, das mich dazu veranlasst, mich dabei schlecht zu fühlen, wenn ich solche Zeilen lese? Nun, es ist ja nicht so, dass ich Gott nicht anbete. Nur stellt sich mir diese eine Frage: Warum will Gott im Himmel permanent angebetet werden? O Herr, vergib mir bitte, dass ich so denke. Ich werde sofort damit aufhören. Sofort. Hiermit befehle ich dieser Stimme im Namen Jesus, dass sie ein für alle Mal verschwinden muss. Ich lag da und konnte nicht mehr einschlafen. Es ließ mir einfach keine Ruhe. Dieser Gedanke und auch, dass ich selbst so negativ darüber empfinde. Schrecklich. Es blieb mir nichts übrig. Ich musste etwas tun. Nur was? Also rang ich mit mir und meinen Überlegungen, Gott diese Frage ganz einfach zu stellen, was für mich alles andere als locker war. Ich kam mir vor wie Judas in Frauengestalt. Mir schwante Fürchterliches. Es fühlte sich in meinem Inneren an, als wäre ich die schlimmste Verräterin, eine Abtrünnige, ein widerspenstiges, von Unreinheit durch und durch beflecktes Geschöpf, das es wagt, seinem höchsten Gebieter unter die Augen zu treten und ihm diese ja beinahe blasphemische Frage an den Kopf zu werfen. Ich sah mich allein schon wegen solcher Gedanken am Rande eines ziemlich porösen Abgrunds zur Hölle stehen und in die unendlichen Feuerseen blicken. Diese Gedanken jedoch auch noch auszusprechen, erschien mir wie die Buchung eines Freiflugtickets direkt in die brodelnden Höllengluten. Die Vorstellung machte sich in mir breit, mir mit diesen ausgesprochenen Worten ein Never-Come-Back-Ticket in die tiefsten Tiefen der Abgründe zu reservieren. Doch es war unvermeidlich. Ein sehr ernsthaftes Gespräch mit Gott war trotz aller Gefahren bitter nötig. Mit schlotternden Gliedern und kleinlautem Stottern begann ich. Also, hallo Vater, weißt du, ich lese gerade ein Buch über den Himmel und es ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön da, so bei dir. Also ich kann das Ganze zwar mit meinem Verstand nicht fassen, aber egal, das, was ich lese, begeistert mich. Das hast du wirklich alles perfekt gemacht, das muss man dir lassen. Es ist immer gut, zuerst mal ein bisschen Smalltalk zu machen und die Stimmung aufzulockern, ganz besonders, wenn es um so ein brisantes Thema geht. Und Gott, Dankeschön. Ich freue mich, dass du so begeistert bist über kleine Auszüge, die es in meinem Reich gibt. Ich, du freust dich? Das ist gut. Denn ich habe dann nur so eine wirklich winzige Kleinigkeit, die ich dich gern fragen würde. Also nicht, dass es mir sehr wichtig wäre oder so, aber ich habe da ein kleines, kaum erwähnenswertes Problemchen. Es ist auch ganz gut, oder Dinge oder Situationen, die einen selbst verunsichern, nicht so aufzubauschen oder eher runterzuspielen, damit das Gegenüber sich nicht verunsichert fühlt oder einen gleich mit einem brutalen Gegenschlag in den Boden stampft. Also, ich habe ja sowieso schon gebetet darüber, das weißt du, nicht wahr? Du hast es ja gerade gehört, oder? Und es ist auch gut, sich ein wenig vorher mit erbrachten Leistungen abzusichern, nur für den Fall. Aber dieses Gefühl, das in mir hochsteigt, lässt sich nicht und nicht abschütteln. Ich habe dich ja auch gefragt, was für ein seelisches Problem ich habe, damit ich es bald in einem Seelsorgetermin bereinigen könne, aber auch da hast du mir bis jetzt keine Antwort gegeben. Und es ist auch gut, seinem Gegenüber die Schuld in die Schuhe zu schieben, um selbst eventuell leichter wieder aus der Sache rauszukommen. Siehe auch Anleitung 1. Mose 3, Vers 12. Und so dachte ich, naja, ich dachte einfach so bei mir ganz, ganz tief in mir drin, also nicht jeden Tag oder jede Stunde oder so, nur ganz tief in mir drin, also fast unscheinbar und auch gar nicht der Rede wert, dass ich meine, Gott, ja, ich höre, mir verschlug es die Sprache und meine Gedanken rotierten. Kann ich? Darf ich Gott so etwas fragen? Ist es erlaubt, dem großen Gott so eine dreiste Frage zu stellen? Werde ich dafür ewig büßen müssen? Noch dazu, wo geschrieben steht, dass ich für jedes unnütze Wort, das über meine Lippen kommt, Rechenschaft ablegen muss. Aber vielleicht gilt das ja nicht, wenn ich allein zu Hause bin. Naja, die Hoffnung stirbt zuvorletzt, danach halt ich. Ein Kampf breitete sich in mir aus, als mir plötzlich gedacht wurde, wie eine Freundin von mir mal zu sagen pflegt, Gott kennt dein Herz und Gott kennt alle deine Gedanken. Gut, Gott kennt sie, egal ob ich sie ausspreche oder nicht, sie sind da, ich habe darum gebeten, dass sie weggehen, das taten sie nicht, also was soll ich machen? Ich stelle mich. Ich sehr verschreckt, wenn nicht beinahe panisch. Also Vater, ich will dich nur etwas fragen, aber bitte, bitte sei nicht ärgerlich deshalb. Ich meine es nicht böse, aber da ist etwas. Wie soll ich es aussprechen, damit du mich richtig verstehst? Naja, eigentlich verstehe ich mich ja selbst nicht richtig, aber ich habe eine ganz, ganz persönliche Frage an dich. Und weißt du was, ich kann dich nicht so direkt fragen. Also werde ich es umschrieben formulieren. Gut? Gott, gut. Stell dir mal vor, ich habe die Gabe, mir einen Roboter zu bauen, der außer ein paar Arbeiten, die ich ihm anschaffe, nichts anderes zu tun hat, als mich Tag und Nacht anzubeten und anzusingen. Dem noch nicht genug, ich baue mir nicht nur einen Roboter, nein, ich baue mir 50 oder mehr von ihnen und alle beten mich Tag und Nacht nur an. Was glaubst du, würden sich meine Freunde denken? Du musst mir nicht antworten drauf, ich kann es dir sagen. Da wären Aussprüche wie narzisstisches Verhalten, Seelsorgetermine wären ruckartig frei, Gebete von Freunden und Gemeindeleitern wären angesagt, um mich von diesem fatalen Verhalten so rasch wie nur möglich zu befreien. Psychologen, Psychiater und andere Therapeuten wären auf einmal meine besten Freunde. Und schlussendlich, wenn das alles nichts hilft, lande ich wahrscheinlich früher oder später in einer hübschen weißen Weste, in einer runden Gummizelle, wo sie mir tagtäglich bunte Pillen verabreichen. Tja, so oder zumindest so ähnlich wäre es. Nun lese ich aber, und das nicht nur in diesem Buch, sondern ja auch in der Bibel, dass dich Engel ohne Unterlass anbeten. Und jetzt frage ich dich, Herr, wozu? Wozu brauchst du Engel, die dich anbeten? Ich meine, macht das überhaupt einen Sinn für dich? Also wenn ich mich darüber freuen würde, dass meine Roboter mich anbeten, dann stimmt mit mir doch irgendwas nicht. Denn ich habe sie ja so erschaffen bzw. programmiert, dass sie mich anbeten. Bei Menschen, die dich hier auf der Erde anbeten, ist es vielleicht etwas anderes, weil wir extrem dickköpfig und stur sind. Also wenn wir dich anbeten, ist das höchstwahrscheinlich eine richtige Freude für dich, weil wir es freiwillig und ganzem Herzen heraus tun, wenn wir es tun. Naja, obwohl du uns ja auch gemacht hast, aber wir sind doch etwas anderes. Aber Engel? Was sind Engel? Sind das denn nicht Geschöpfe, die dir dienen und folglich bedingungslos das tun, was du ihnen aufträgst? Das heißt, trägst du ihnen auf, auch auf, dich anzubeten? Aber warum? Ich verstehe das nicht. Das kommt mir so, naja, eben auch leicht narzisstisch vor. Oh, bitte, Vater, entschuldige, aber wie soll ich es denn sonst anders ausdrücken? Bitte hilf mir dabei, Vater. So, jetzt hatte ich es ausgespuckt und wartete darauf, was Gott tun würde. Käme gleich eine dunkle Wolke, die mich in den Abgrund mitnehmen würde für meine Gedanken, oder was würde geschehen? Und Gott antwortete, mein Kind, ich werde dir eine Erklärung von vielen dafür geben, die dein Herz erreicht. Und damit du es auch besser verstehst, gebe ich sie dir auch in Form eines Bildes. Plötzlich sah ich mich selbst vor einem Spiegel stehen. Ich freute mich unendlich, denn ich spürte eine grenzenlose Liebe in mir. Ich fühlte mich so, als hätte ich mich gerade erst frisch verliebt, und diese Freude darüber und das Gefühl des Verliebtseins durchdrang und umhüllte mich komplett. Es war jene Liebe, die einen einfach strahlen lässt und die alle anderen rund um einen herum unweigerlich zu der Frage bewegt, bist du verliebt? Du strahlst so. Ich sah, wie ich lachte, ich mich vor dem Spiegel drehte, wie ich tanzte und vor lauter Freude jubelte und wie ein grenzenloses Leuchten von meinen Augen ausging. Es schien so, als könnte nichts auf dieser Welt mich zu diesem Zeitpunkt aufhalten oder mir meine Freude rauben. Denn diese Liebe und Freude in mir überwältigte alle Sorgen, Zweifel und Nöte. Es war, als wäre ich gerade mittendrin in diesem allerschönsten Tag meines ganzen Lebens. Und Gott sprach, Petra, nun sieh dir ins Gesicht, sieh, wie du lachst und sieh, wie du dich freust und was für ein wunderbares Strahlen von dir ausgeht. In diesem wunderbaren Moment der großen Liebe gibt es nichts, was dich stört an dir und deiner Umgebung. Es war ein so wunderschönes Gefühl, als es wie ein Film weiter von mir ablief. Plötzlich teilte ich mich in viele, viele kleine Teile und jedes Teil von mir sah ähnlich aus wie ich und verkörperte, wie ich mich gerade in diesem speziellen Moment sah und fühlte. Und es kamen immer mehr dieser kleinen Petras, die genauso aussahen wie ich zum Vorschein. Sie kamen einfach aus mir heraus, ohne dass ich mich veränderte oder mich dezimierte. Sie alle jubelten mit mir gemeinsam, sie tanzten, sie schwebten rund um mich in der Luft, sie sangen und lachten, manche spielten und hüpften umher. Jede Petra freute sich auf eine andere Weise mit mir. Es ist eigentlich unmöglich, dieses Bild zu beschreiben. Es war eine Symbiose voller Freude und ja, voller Liebe. Wir waren so viele und doch eins. Und wir freuten uns alle gemeinsam mit mir über diesen wundervollen Tag. Wir jubelten über mich und über die Person, in die ich mich gerade verliebt hatte und die mich liebt. Und in diesem einen herrlichen Moment war alles perfekt. Alles strahlte und alles schien in hellem Licht, als ich Gott erneut zu mir sprechen hörte: Das, mein geliebtes Kind, das ist dieser eine wunderbare, spezielle Moment, der im Himmel dauerhaft anhält. Und so, mein Kind, so ist es auch bei mir. Ich bin und alles, das ich jemals geschaffen habe, ist ein Teil von mir, nämlich ein Gedanke von mir, entstanden durch ein Wort von mir und freut sich und jubelt mit mir. Du bist ein Teil von mir und Engel sind ein Teil von mir. Die gesamte Schöpfung ist ein Teil von mir und wir jubeln gemeinsam, weil ich so verliebt bin in euch. Ich habe niemanden geschaffen, um mich Tag und Nacht willenlos anzubeten. Ich juble über meine Liebe zu euch. Und weil ihr ein Teil von mir seid und wir miteinander eins sind, singen wir gemeinsam über mich und euch. Kannst du das verstehen? Es existieren keine Roboter, die von mir angehalten werden, mich zu bejubeln und gezwungenermaßen mich zu loben und zu preisen. Es gibt kein Muss. Es ist ein ständiger Moment der Liebe von mir zu euch und zu allem, was ich jemals geschaffen habe. Das heißt, alles, was aus mir herauskommt, so wie bei dir vor dem Spiegel, all das freut sich mit mir darüber, auf seine Art und Weise, so wie diese vielen kleinen Teile, die aus dir herauskamen und sich mit dir freuten. So kann ich dir das als dein Vater erklären, damit du es verstehen kannst, damit dein Herz es erfassen kann und du erkennst, wie sehr ich dich liebe und wie sehr sich alles, was aus mir ist, also alles, was ich geschaffen habe, mit mir darüber freut. Ich liebe dich, meine Tochter, und alles in mir und aus mir freut sich darüber. Was für eine überwältigende Antwort. Ich bin so sehr dankbar über so einen Vater, so einen Gott, der nicht völlig aufgelöst oder beleidigt bezüglich irgendwelcher Zweifel oder Fragen eines seiner Kinder die Nerven wegwirft und sie in ein finsteres Eck stellen lässt, um sie auf Knien am Holzbrett über die verworrenen Gedanken grübeln zu lassen, die sie ihrem Herrscher entgegenbrachten. Ich bin so froh, dass unser Gott anders ist. Ich bin so froh, dass er in keinster Weise mit uns und unseren Gedanken zu vergleichen ist und uns so sehr liebt. Ach Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe, deine Geduld und dein Verständnis und dafür, dass ich immer mit dir plaudern, diskutieren, philosophieren und dich oft die verrücktesten Dinge fragen darf. Danke Vater für deine unendliche Liebe. Ich liebe dich so sehr mit all meiner Kraft. Und Gott, ich liebe dich auch so sehr. Ach ja, übrigens, dein Ticket zur Höllenglut habe ich storniert, wenn's recht ist. Ich denke, es ist nichts dabei, Gott, unseren Vater, unsere Zweifel und negativen Gefühle hinzubringen. Und ja, vielleicht gibt der Feind uns manchmal Fragen und Zweifel ein, über die wir stolpern. Aber so wie ich das sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Man hört auf das, was der Feind einem zuflüstert, sammelt all diese Dinge, bis sie so schwer werden, dass wir daran entweder innerlich zerbrechen oder in die Irre gehen. Oder wir gehen, sobald Unbehagen, Fragen oder Unglaube in uns hochkommt, zu unserem Papa, legen ihm unser Hausaufgabenheft vor und sagen: Da, ich kenne mich nicht aus oder ich habe Angst, bitte hilf mir. Ich glaube, sobald der kleinste Hauch von Misstrauen über irgendetwas, das Gott betrifft, in uns hochkommt, sollten wir nicht zu Gott gehen, um ihm diese Dinge darzubringen. Wir sollten laufen, so schnell wie möglich, anstatt sie still und heimlich runterzuwürgen oder vor unseren Geschwistern zu verheimlichen, denn das kann für unser Herz und unsere Beziehung zu Gott fatal werden. Also nicht gehen, rennen, was das Zeug hält. Gott freut sich, wenn wir mit jeder Kleinigkeit zu ihm kommen, mit jeder Hausaufgabe, die wir nicht verstehen. Und es ist doch gesünder, denn der Feind ist mächtig, Gott aber ist mächtiger. Darum schnell zu ihm hin und schnell fragen, was immer es auch sei. Er wird antworten, immer. Nur wie, das bleibt ihm überlassen.
Vielen Dank, Petra. Das ist wirklich eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Und ich fragte mich dann auch, was soll ich denn jetzt noch sagen? Da ist doch alles drin. Ehrlichkeit vor Gott, aber auch Angst vor Gott, weil er hatte schließlich alle Macht. Er könnte mich ja auch fertig machen. Aber auf, ja, zuletzt doch die Erkenntnis, koste es, was es wolle. Ich rede mit meinem Vater im Himmel darüber und egal, was dabei rauskommt. Manchmal denke ich, wie schön wäre es, wenn wir endlich wirklich begreifen würden, was die Liebe Gottes wirklich ist, wie groß diese Liebe ist. Und Gott liebt jeden von uns. Das will nur oft nicht in den Kopf, weil wir ja oftmals keine so gute Meinung von uns haben. Bei Adrian Blass, da las ich einmal Folgendes. Er hat seinem kleinen Sohn einen Wunsch verwehrt. Das war für den kleinen Mann furchtbar. Er kroch auf Papas Schoß, er schrie, er weinte, er heulte. Und er sagte, welch furchtbaren Vater er da hat. Dazu trommelte er dann noch mit seinen Fäusten auf die Brust des Vaters. Seine Verzweiflung war riesengroß. Rotz und Wasser flossen. Der Vater drückte den Kleinen an sich und ließ ihm seinen ganzen Frust ausweinen. Und schließlich schlief der Kleine dann erschöpft in Papas Armen ein. Für mich ist das damals so ein Bild geworden für die Gottesbeziehung. Ich kann meinem Vater im Himmel alles sagen. Ich meine, es ist ja für ihn dann keine Überraschung, weil er weiß es ja ohnehin, was in meinem Kopf vorgeht. Aber ich kann dann dadurch frei werden. Gott hält mich aus, so wie ich bin. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und jetzt möchte ich aber nicht durch viele Worte zerstören, was Petras Geschichte so in uns ausgelöst hat. Darum mache ich den Vorschlag. Werden wir mal innerlich still. Nehmen wir uns Zeit, nachzudenken. Was bewegt mich innerlich wirklich? Was würde ich Gott gerne sagen? Wozu hatte ich bis heute nicht den Mut? Oder wo ich denke, das darf ich nicht sagen oder fragen, denn schließlich ist er ja Gott. Oder aber wir genießen einfach die Stille seiner Gegenwart und genießen die Liebe, die Gott jedem von uns schenkt.